Wir machen Daten nicht, weil es super Spaß macht, das macht's auch, sondern wir machen es, weil es nötig ist fürs Business, weil wir entweder Geld einsparen können oder Wert schaffen können. Und wir müssen auch eine Sprache sprechen, die die Organisation versteht.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründergeschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Katharina Brehme. Sie ist verantwortlich für Innovation, digitale Transformation und Daten bei der Elsa Group. Die wird nicht jeder kennen. Die Elsa Group ist ein Lebensmittelproduzent und Teil der Migros. Und die Migros, denke ich mal, kennt jeder, der schon mal in der Schweiz war oder dort lebt. Ein wahrscheinlich der bekannteste Händler in der Schweiz, der eben aber auch eine breite Kette abdeckt, von der Produktion bis zum Handel und noch vielen weiteren Dienstleistungen. Katharina nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise. Als sie anfing, vor circa 3-4 Jahren, spielten Daten kaum eine Rolle in der Organisation. Jeder hat sie zwar natürlich genutzt, aber es war nicht ein großes Thema. Und heute sieht es so aus, dass sie eben eine große Rolle spielen. Sie sind Teil der Geschäftsstrategie und sie berichtet, dass sehr, sehr viele Menschen quasi täglich mit Daten zu tun haben, darüber sprechen, ihre Entscheidungen auf Daten basieren und das eben ein ganz großes Thema geworden ist in der Gruppe. Wir hören, wie die Organisation dafür aufgebaut wurde, auch wie die Strategie aussieht und auch wie jetzt endlich die Kultur verändert wurde in der Organisation, dass das überhaupt möglich wurde und welche Maßnahmen sie da ergriffen hat. Letztendlich spreche ich noch das spannende Thema an, wie messt ihr eigentlich Erfolg? Wie kann man das, was man da tut, am Ende dann auch darstellen, dass eben auch ein Geschäftsnutzen dafür gewonnen wird. Ich denke, ein tolles Beispiel. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Katharina.
Hallo Carsten.
Schön, dass du heute im Data Culture Podcast bist. Katharina, ich habe dich gerade schon kurz vorgestellt, aber ich glaube, die meisten können mit Elsa nicht so richtig viel anfangen. Vielleicht gibst du uns so ein bisschen Hintergrund, also was ihr tut, wie groß das Unternehmen ist und natürlich dann auch ein bisschen Kontext für uns für das ganze Thema Daten und Analytik.
Genau, gerne. Du hast es gesagt, Carsten, die Elsa Group gehört zur Migros, also zur größten Detailhändlerin der Schweiz und wir sind ein Lebensmittelproduktionsunternehmen. Wir sind spezialisiert auf Milch, Milchprodukte, Käse, pflanzenbasierte Produkte und Soßen, haben mehrere Standorte in der Schweiz und auch einen Standort in Frankreich und sind wirklich die integrierte Produzentin für die Migros. Wir haben auch einen Teil Auslandsaktivitäten. Größenordnungsmäßig kann man sagen, die Elsa Group ungefähr 1100, 1200 Mitarbeitende. Gesamt-Migros in der Schweiz 100.000. Also da ist schon noch eine große Spanne. Und wir gehören als Elsa Group auch zur Migros-Industrie. Also das ist die gesamte produzierende Industrie für die Migros. Das sind ungefähr 13.000 Personen.
Okay, super. Haben wir so ein bisschen Kontext. Welche Rolle spielen denn Daten bei der Lebensmittelproduktion?
Auf den ersten Blick ist das natürlich, dass man sich ein bisschen wundert, was machen Daten eigentlich bei Lebensmitteln? Daten sind unglaublich wichtig für uns. Und zwar werden alle Produkte, die wir sowohl entwickeln als auch produzieren und auf den Markt bringen, eigentlich von einem digitalen Zwilling begleitet. Also das heißt, wir haben nicht nur das physische Produkt, was wir herstellen, was sich jeder vorstellen kann. Wir stellen einen Joghurt her von der Idee über die Konzeption, Produktion, Logistik. Und dazu parallel gibt es den virtuellen Zwilling, also das Produkt sozusagen in Daten ausgedrückt, das eigentlich über die ganze Lebensspanne des Produktes mitreißt, wenn man so möchte. Und damit sind Daten natürlich sehr, sehr wichtig, denn aus diesem digitalen Zwilling ziehen wir eigentlich alle Informationen, die sich dann hinterher auch auf dem Produkt auch wiederfinden. Wenn man ganz konkret überlegt, Allergene ist immer ein Thema. Für alle, die Allergiker sind, die kennen das. Wenn ich allergisch bin, dann ist es für mich extrem wichtig oder sogar überlebenswichtig, dass auf dem Produkt, das ich kaufe, auf dem Lebensmittel, die richtigen Informationen stehen. Denn wenn ich allergisch bin gegen zum Beispiel Nüsse, dann schaue ich auf die Zutatenliste. Wenn dort Nüsse draufstehen, werde ich das Produkt nicht kaufen und nicht essen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir immer die richtigen Informationen auf den Produkten haben und damit auch korrekte Daten. In der Firma natürlich gibt es dann auch Faktoren über die Transparenz, über die gesamte finanzielle Berechnung. All das sind Fakten und Daten maßgeblich mit reinspielen.
Okay, spannend. Jetzt die Eigenschaften eines Produktes ändern sich ja vielleicht nicht so oft, weiß ich nicht. Oder vielleicht doch, weil das vielleicht immer anders ist. Ein Lebensmittel ist ja vielleicht auch von den Vorprodukten her unterschiedlich. Aber Ich könnte mir jetzt erstmal so vorstellen, ob jetzt in einem Joghurt Nüsse drin sind oder nicht. Das ist doch eigentlich klar. Also warum muss das jetzt in einen digitalen Zwilling?
Das ist grundsätzlich klar, da hast du völlig recht. Natürlich können sich aber Produkte auch mal ändern. Es geht auch teilweise um Herkunft, also wo kommen die einzelnen Zutaten her. Wir haben auch oft Rezeptanpassungen oder Rezeptoptimierungen, die wir durchführen, weil wir das Produkt verbessern wollen. Da kann sich zum Beispiel der Zuckergehalt ändern. Das ist ein Trend, den wir sehr aktiv bearbeiten für die Gesundheit, dass sich zum Beispiel der Zuckergehalt in der Rezeptur ändert. Und wann immer wir etwas anpassen am Produkt, was sich sozusagen auf die Komposition und Zusammensetzung niederschlägt, müssen wir das natürlich auf dem Produkt anpassen und dann ist es auch wichtig in den Daten. Das sind sozusagen die äußeren Faktoren, die man als Konsument sehen kann. Im gesamten Produktionsbetrieb, im Logistikbetrieb sind Daten natürlich wirklich das Tagesgeschäft, denn Daten sagen uns, wo liegt unser Produkt bei uns intern im Lager, wie viel stellen wir davon her, wie viel Kilo, wie viel Joghurtbecher, ich bleibe mal beim Joghurtbeispiel, das ist immer recht anschaulich. Und das alles ist am Ende des Tages datengesteuert. Und damit wir die richtige physische Menge am richtigen Ort haben, systemgesteuert, brauchen wir die korrekten Daten im System.
Absolut nachvollziehbar, also spannend. Spiegelt sich dann diese besondere Bedeutung von Daten auch irgendwo in der Geschäftsstrategie wieder? Also geht das dann so weit?
Ja, ich bin seit fast 9 Jahren bei der Elsa Group und habe da wirklich eine echt faszinierende Reise mitmachen dürfen. Denn Daten waren, als ich zur Elsa Group kam, gar nicht so im Fokus. Und das nicht, weil sie nicht wichtig sind, sondern einfach, weil andere Prioritäten noch wichtiger waren. Und als Firma muss man immer Prioritäten setzen. Ich kann nicht an allen Fronten gleichzeitig sein. Und damit waren Daten eigentlich im Tagesgeschäft, damit wurde gearbeitet, aber sie wurden nicht thematisiert. So. Und dann kam nach und nach, rückten Daten in den Vordergrund und damit natürlich auch die Überlegung, hey, wir müssen uns mit unseren Daten mehr befassen, angefangen mit Stammdaten. Und das ist wirklich so eine kulturelle Entwicklung, wenn ich drüber hinwegschaue, ich sagen kann, ab 2021 ist das wirklich ein Thema geworden und wir haben 2022 ganz offiziell eine Datenfunktion geschaffen und dort auch angefangen, die Datenorganisation ganz systematisch aufzubauen. Das heißt, vorher wurden Daten auch kompetent bearbeitet, aber gewissermaßen überall durch verschiedenste Leute und keiner wusste so richtig, wer ist da jetzt eigentlich im Lead. Und diese ganze Datenreise bis hin zu heute, dass wir ganz ehrlich jeden Tag über Daten sprechen und das bin nicht nur immer ich, die kommen und sagen, oh, Daten, müssen wir wieder drüber sprechen, sondern es ist wirklich ein Thema von der Basis bis zur Geschäftsleitung, das einfach sehr, sehr wichtig für uns ist und auch jeden Tag thematisiert wird, Probleme aufkommen, wir das lösen müssen. Also das ist schon sehr faszinierend und damit ist es ganz klar Teil der Geschäftsstrategie geworden.
Okay, spannend. Kannst du teilen, wie konkret? Also werden da konkrete Ziele formuliert?
Oder? Ja, also das Ursprungsziel, was uns eigentlich dahin gebracht hat, dass wir gesagt haben, wir müssen wirklich Daten in den Vordergrund rücken, vor allen Dingen auch Datenmanagement, Datenqualität, Datenorganisation. Das war unsere Einführung von SAP S/4HANA. Also wirklich businessgetrieben, große Veränderungen, die wir in der Firma durchgeführt haben über alle Schweizer Standorte. Und das ist ganz klar, SAP S/4, für die es vielleicht nicht so kennen, ist ein ERP-System, also ein Enterprise Resource Planning System, mit dem ich eigentlich alle Geschäftsgänge verwalte. Und das basiert auf Daten. Wenn ich dort falsche Daten drin habe, dann bin ich wieder in dem Problem, dass mein digitaler Zwilling eigentlich nicht stimmt. Und das ist der Treiber gewesen, der uns dazu veranlasst hat, das Thema wirklich aktiv anzugehen. Vor dem Hintergrund auch, dass wir mehrere Standorte in der Schweiz haben, die zu dem Zeitpunkt noch unabhängige Systeme hatten. Das heißt, wir mussten alle harmonisieren, zusammenführen, alle Prozesse zusammenführen über unsere verschiedenen Businessbereiche wie Milch, Milchprodukte, Käse, pflanzenbasierte Produkte. Und da war der Auslöser, dass wir einfach wussten, jetzt müssen wir harmonisieren. Und die Schweiz, du weißt, es ist ja auch noch mehrsprachig. Das heißt, die ganze Sache hatte noch eine zusätzliche Komplexität drin, dass eben die deutschsprachigen Standorte hauptsächlich auf Deutsch ihre Daten verwalten haben und die französischsprachigen auf Französisch. Und das passte natürlich nicht zusammen, wenn ich darüber eine Kuppel legen will und überall dieselben Daten im System haben möchte. Und das war der Ursprungsauslöser, dass wir wirklich gesagt haben, jetzt ist es an der Zeit, Daten rücken in den Fokus und wir bauen die Organisation auf.
Okay, Spannend. Also vor ungefähr 3 Jahren, hast du gesagt, ist diese Datenorganisation geschaffen worden?
Genau. 2022 haben wir das offizialisiert, genau, dass ich für die Daten verantwortlich bin, haben auch die erste Person eingestellt. Offiziell. Es gab schon viele andere, die mit Daten gearbeitet haben. Ja, ja. Das war der Startschuss.
Ja, und wie viel sind es heute? Wie groß kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben eine dezentral föderalistische Organisation gewählt. Das heißt, wir haben ein kleines zentrales Team. Das sind 3 bis 4 Leute. Drei meistens, eine Person sozusagen zur Hälfte. Und der Rest sind Personen, die vorher schon in der Organisation waren, die auch vorher schon Daten bearbeitet haben und die in ihren jeweiligen Organisations-Business-Bereichen geblieben sind, aber dort bestimmte Datenrollen haben. Das heißt, wir sind gegangen, wenn ich das in Zahlen sage, sind wir 3 Personen zentral, sag ich mal, für die gesamte Gruppe und dann in den verschiedenen Bereichen ungefähr 16 sogenannte Data Champions, also pro Prozess eine Person, die ein besonderes Verständnis von Daten hat. Für jeden Bereich gibt es einen Data Owner, also nochmal für die 16, der verantwortlich ist, der oder die verantwortlich ist für die Daten im Bereich. Und dann die sogenannten Data Producer, das sind alle Personen, die mit Daten im täglichen arbeiten. Und so sind auch die Zugriffsrechte geregelt.
Okay, was machen die 3 zentral? Also was ist, wie habt ihr die Aufgaben verteilt, zentral, dezentral?
Ja, zum einen die grundsätzliche Datenqualitätsverantwortung, Datenverantwortung liegt in den jeweiligen Bereichen, also in den Prozessen und dort ist eben auch der Data Ownership angesiedelt. Das heißt, die zentralen Personen sind nicht für die Richtigkeit aller Daten in der Firma verantwortlich, weil wir gefunden haben, dass das geht gar nicht vom Wissen her. Also du kannst gar nicht alle Geschäftsbereiche so gut kennen. Die 3 kümmern sich vornehmlich darum, dass eben diese Datenorganisation lebt, dass wir KPIs haben, dass wir auch den Fortschritt entsprechend tracken, dass wir uns weiterbilden, dass wir rausfinden, was sind heute die Punkte, wo es hakt, also ganz konkret, wo stimmen Daten nicht und welchen Einfluss hat das da drauf? Und sie haben natürlich auch besondere Rechte für zum Beispiel Massentransaktionen, also Datentransaktionen durchzuführen, die vielleicht nicht jeder Mitarbeitende machen sollte. Mhm. Also sie haben zum Beispiel Zugriffsrechte, die habe ich nicht, sagen wir es mal so.
Okay, das ist ja cool. Dieses Thema Data Governance bewegt halt gerade sehr, sehr viele. Gerade wo noch AI mit dazukommt und man sich jetzt überlegt, wie man das noch zusammenkriegt. Da können wir uns vielleicht später noch drunter halten. Was mir halt auffällt, ist, dass doch viele sich extrem schwer tun, gerade mit diesem Thema Ownership. Ja, dass man sagt, das ist zwar theoretisch irgendwie ein tolles Konstrukt, aber in der Praxis super schwer umzusetzen, weil die Leute keine Zeit dafür haben, das Know-how nicht haben, eigentlich gar nicht wollen, weil das gar nicht so ihr Hauptjob ist. Und das heißt, dieses Konstrukt mit den Ownern und Stewards, was ja so ein bisschen lehrbuchmäßig ist, wirklich in die Praxis zu setzen, das ist doch häufig das, wo es hakt. War das auch so eure Erfahrung oder hat das gut funktioniert? Habt ihr vielleicht einen besonderen super Ansatz gehabt, der besonders gut funktioniert hat? Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
Ja, wir haben grundsätzlich, war das nicht schwierig, die Organisation einzuführen. Ich denke, dass uns dort aber dieser Druck der Einführung von SAP einfach extrem geholfen hat. Ich habe mich oft gefragt, hey, hätten wir nicht früher anfangen sollen? Klar, man hätte immer früher anfangen sollen. Es gibt aber, wie gesagt, andere Prioritäten und man muss die Prioritäten setzen. Und ich glaube, dass wir aufgrund dieses klaren Ziels, was einfach unmissverständliche Notwendigkeit hatte, sehr viel in sehr kurzer Zeit erreichen konnten. Weil die Diskussion darum, ist das jetzt wichtig, müssen wir das machen, die mussten wir sehr wenig führen. Also die Organisation war so weit, wirklich zu sagen, das ist jetzt wichtig. Das hat uns das Ganze sehr viel einfacher gemacht. Und ich glaube sogar, wenn wir 10 Jahre früher angefangen hätten, dass wir wahrscheinlich nicht schneller gewesen wären, weil einfach diese kulturelle Arbeit der Druck wäre vielleicht weniger da gewesen. Das zum einen. Zum anderen, wir haben die Organisation nicht auf einen Schlag eingeführt. Also wir sind nicht hingegangen, haben gesagt, guten Tag, wir haben jetzt 16 Data Owner, dazu haben wir 16 Data Champions und Data Producer kann man vielleicht sagen nochmal, wahrscheinlich so geschätzt mal 3 mal 5 nochmal. Ihr seid jetzt alle dafür verantwortlich. Wir sind anders rangegangen. Wir haben zuerst die Zentralorganisation aufgestellt mit den 3 Personen, wobei das nach und nach erfolgt ist. Erst eine und dann das Team. Also wir sind nicht auf einen Schlag mit ganz vielen Leuten gekommen. Mhm. Wir haben dann als nächste Rolle die Data Champions eingeführt. Also die Leute, die eigentlich schon leidenschaftlich gerne in der Organisation mit Daten arbeiten und auch Botschafter sind, vielleicht auch zu dem Zeitpunkt oft unverstanden von ihren Kollegen noch waren, Kollegen und Kolleginnen, und haben erst daraus einen sogenannten Data Council gebildet, also ein Gremium, das sich zusammentrifft und erstmal schaut, was müssen wir eigentlich konkret hier tun. Der nächste Schritt waren dann die Data Owner. Die waren relativ logisch, weil es gibt Prozess-Owner und das sind schlichtweg dieselben Personen. Natürlich macht das ein bisschen Angst, wenn man auf einmal sagt, du bist jetzt verantwortlich für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der Daten in so einer großen Organisation. Das ist natürlich eine Rolle, die auch viel Verantwortung birgt. Das haben wir sehr top-down definiert von Seiten Geschäftsleitung, ganz klar, Prozess-Owner ist Daten-Owner und dann ist natürlich das jeweilige Geschäftsleitungsmitglied verantwortlich für den Bereich, aber wir haben die Verantwortung so angesiedelt, dass dort auch Kompetenzen sind. Also wir haben nicht alles in die Geschäftsleitung gezogen, das kann man ja auch machen, sagen, der Data-Owner ist immer die Geschäftsleitung, aber das bleibt sehr abstrakt, das sind oft nicht die Personen, die das meiste Wissen zu Daten haben. Und der letzte Schritt waren dann die Data-Producer, die mit den Data Champions arbeiten. Und so insgesamt haben wir vom Start bis Vollständigkeit uns ein Jahr Zeit gelassen, Schritt für Schritt für Schritt.
Okay.
Dann ja, natürlich auch die Rollenbeschriebe gemacht. Was müssen die Leute mitbringen? Was sind es für Verantwortlichkeiten?
Ja, okay. Kannst du das noch ein bisschen teilen? Mich interessieren es vor allem auch diese Data Champions. Also was sind das für Profile? Was sind das für Menschen? Wie habt ihr die gefunden?
Die waren eben alle schon da. Das ist das Coole, was ich wirklich super finde. Wir haben nicht viel zusätzlich rekrutiert, eigentlich nur das zentrale Team, sondern das sind Leute, die waren schon in der Organisation, die waren lange schon in der Organisation, die haben Kompetenzen und konnten eigentlich die sichtbar machen. Das heißt, es waren Mitarbeitende in den Prozessen, in den jeweiligen Bereichen, die grundsätzlich schon sehr viel mit SAP gearbeitet haben, hohe Datenaffinität haben und ehrlicherweise auch so ein bisschen in den Startlöchern waren, dass hier jetzt mal was geht, sozusagen zentral. Also die waren sehr, haben eigentlich, glaube ich, darauf gewartet, dass diese Initiative kommt. Und im einen oder anderen Bereich braucht es ein bisschen Überzeugungsarbeit, weil es natürlich ein Zusatz Aufgabe ist, nicht nur eine Verantwortung, sondern auch zeitlich. Und man kann es vergleichen, würde ich sagen, mit Prozessexperten, so auf Prozessebene.
Okay. Aber es war quasi kein definiertes Rollenprofil, sondern ihr habt eigentlich wahrscheinlich geguckt in den Bereichen, wer eignet sich, wer ist eh sozusagen schon vielleicht durch die tägliche Arbeit in so einer Art von der Rolle. Kann ich mir das so vorstellen?
Von beiden Seiten. Wir haben schon die Rolle klar definiert. Also wir haben eine Pyramide von Verantwortlichkeiten gemacht, in der der Data Owner sozusagen ganz oben sitzt als ergebnisverantwortliche Person und die Data Producer als Basis und haben für jeden Bereich definiert, was sind die Aufgaben, die Verantwortlichkeiten und eigentlich auch die Skills, die die Personen mitbringen müssen und was ist ungefähr der Aufwand, der zeitliche Aufwand, den sie leisten müssen. Das haben wir schon definiert und auch mit den Leuten besprochen, damit die Erwartungen klar sind. Aber das hat jetzt auch niemanden ausgeschlossen, wenn man jetzt gesehen hat, Mensch, es gibt jemanden, der arbeitet sehr leidenschaftlich mit Daten, aber braucht vielleicht noch ein bisschen Weiterentwicklung. Das ist dann auch Aufgabe des zentralen Teams, die zu schauen, wo brauche ich denn Schulung? Wo muss ich unterstützen? Was geht vielleicht heute noch nicht von selber? Und dort auch entsprechend dann einzuhaken oder bestimmte Aufgaben auch zu übernehmen. Durchaus, wenn wir sehen, ein Bereich ist einfach zu ausgelastet im Moment, dann erwarte ich auch vom zentralen Team, dass sie reingehen und auch operative Aufgaben übernehmen in dem Moment.
Hallo, hallo, das Jahr geht schon fast zu Ende und es gibt noch ein Datum, das ihr euch merken solltet. 12. und 13. November findet das erste Mal der BARC Data und AI Summit statt. In 2 Tagen werden wir die relevanten Themen für die Data- und AI-Branche adressieren. Sehr viel aus der BARC-Sicht getrieben, was wir sehen im Research, aber auch in der Interaktion mit den Anwenderunternehmen. Die kommen natürlich auch zu Wort. Und ihr habt somit die Chance, an 2 Tagen die relevanten Themen zu hören, aber auch zu besprechen, die euch und die Branche im Jahr 2026 sicherlich adressieren und interessieren werden. Also es geht um Leadership, Innovation, wie kriegen wir AI jetzt wirklich auf die Straße, AI und Data Governance zu verknüpfen, aber natürlich auch die aktuellen Themen umzusetzen. Data Products, Contracts, die Marketplaces, alles bei vielen noch in Entstehung. Und natürlich, wie jetzt moderne Architekturen das alles unterstützen können. Das seht ihr am 12. und 13. November in Würzburg. Zögert nicht, jetzt anmelden. Mich würde auch interessieren, wo das in dem föderierten Modell hast du ja super beschrieben. Das ist genau das Know-how quasi dezentral. Du hast da dann noch die Kompetenz. Aber die große Frage ist ja dann immer, wo werden eigentlich Entscheidungen getroffen? Weil man muss sich ja manchmal auch was einigen. Es gibt Governance-Funktionen oder das berühmte Tool-Thema. Controlling will Power BI, Vertrieb will Tableau, Produktion will SAP, SAC und Logistik will Click. Mhm. Wer gibt eine Strategie vor und wer muss dann vielleicht auch mal Entscheidungen treffen, die nicht jedem schmecken?
Ja, wir sind ja grundsätzlich Teil der Migros-Industrie und der Migros. Das heißt, im Konzernumfeld haben wir bestimmte Tools, mit denen gearbeitet wird, die gefallen oder gefallen nicht. Da gibt es relativ, sag ich mal, firmenweite Entscheidungen, welche Tools unterstützt werden und welche genutzt werden sollen. Wir gehen natürlich auch rein, wenn wir merken, hey, das passt gar nicht, dass wir wirklich reingehen und sagen, was können wir vorschlagen? Die Gesamtorganisation läuft über sogenannte Process Boards. Also aus allen Firmen der Migros-Industrie kommen die Experten zusammen und dort werden die Änderungsanträge besprochen, weil wir eben in der Organisation, in der wir sind, nicht jedem das Tool geben können, was er oder sie jetzt gerne möchte, sondern es muss dann auch für die anderen passen. Und das ist viel auch ein Bottom-up-Approach, also das eine Firmengruppe kommt und sagt, hey, wir würden eigentlich gern damit arbeiten, das wäre unser Vorschlag, finden die anderen das okay, nicht okay. Und das ist schon so ein bisschen so ein sich langsam immer nach vorne schieben, aber grundsätzlich Werkzeugentscheide fallen in diesen Process Boards meist zentral für die gesamte Industrie.
Mhm. Okay, passt. Jetzt hast du schon zweimal Kultur und Kulturarbeit erwähnt und das ist natürlich für den Data Culture Podcast jetzt besonders spannend. Würde mich erstmal interessieren, welche Bedeutung hat das und vor allem, was heißt das eigentlich für euch? Also wie geht ihr das an?
Bei Kultur finde ich ganz spannend und das ist eigentlich egal, ob es Daten, Sicherheitsqualitäts, was auch immer Kultur ist. Ich höre oft Aussagen wie, ja, ein Unternehmen hat keine Kultur und das stimmt einfach nicht. Unternehmen haben immer eine Kultur. Ist einfach die Frage, ist es die Kultur, die ich haben möchte als Geschäftsleitung und ist es die Kultur, die mir als Mitarbeitendem gefällt? Und demnach haben wir auch immer eine Datenkultur. Und hier habe ich wirklich diesen, bin ich doch, extremen Kulturwandel beobachten können von Daten sind gar kein Thema. Mhm. Das war die Ausgangsdatenkultur. Sie wurden zwar durchaus kompetent bearbeitet, aber sie waren einfach gar kein Thema. Das heißt, etwas, was eigentlich so unsichtbar läuft, auch viel nicht verstanden wird, bis hin zu, wir sprechen jeden Tag über Daten, bis von der Basis bis zur Geschäftsleitung. Und das ist natürlich ein extrem großer Kulturwandel. Und was uns dabei geholfen hat, wenn ich jetzt Kultur so vergleiche mit so ein bisschen der Persönlichkeit von einem Menschen, also Kultur ist ja eigentlich so der Charakter der Organisation, würde ich schon sagen, dass wir gekommen sind von eigentlich laissez-faire, ja, also es läuft irgendwie, bis hin zu Daten stehen im Fokus, aber auch mit einer klaren Priorisierung. Weil das war das Thema, als ich die Rolle übernommen habe, um welche Daten kümmern wir uns eigentlich? Weil es gibt unglaublich viele und da mussten wir sehr stark auch priorisieren und da hat uns natürlich auch die Einführung von SAP geholfen, weil dort war der Fokus relativ klar, was muss geschafft sein, damit wir erfolgreich in die Transformation gehen können. Und Kultur hat eigentlich aus meiner Sicht viel damit zu tun, wie wir über die Dinge sprechen.
Okay, ja genau, lass uns da doch mal weiter einsteigen. Also ihr habt einen sehr starken Kulturwandel erlebt und das klingt ja wirklich toll letztendlich, von sozusagen nichts oder sehr, sehr wenig bis hin jetzt, wo du sagst, das ist jeden Tag ein Thema für viele Menschen. Das ist natürlich schon ein drastischer Wandel.
Ja.
Scheinbar ja auch in relativ kurzer Zeit, weil das ja eigentlich auch eine längerwierige Thematik ist, Menschen zu verändern oder ihr Verhalten zu verändern, ist ja gar nicht so einfach.
Ja.
Das war ja sicherlich dann nicht nur eine Maßnahme, eine Idee oder jetzt zu sagen, okay, jetzt kommt SAP, wir müssen was tun, hat offensichtlich ja schon geholfen. Aber vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen Überblick geben. Also was habt ihr getan, um diesen Kulturwandel zu starten, dann auch wirklich durchzuziehen?
Ich glaube, der Startpunkt war, dass wir wirklich das Thema in der Geschäftsleitung auch verankert haben. Und das heißt nicht immer, dass die Datenfunktion direkt an den CEO rapportieren muss. Das ist ja so ein bisschen so eine ewige Diskussion auch im Internet. Das muss jetzt, ich glaube, das ist eine Reifegradsfrage. Und indem wir eigentlich diese Rolle geschaffen haben, die ich übernommen habe, sozusagen wir haben jemanden für die digitale Transformation mit Datenverantwortlichkeit, haben wir sozusagen ersten Punkt gesetzt. Der zweite Punkt war ganz klar dieser Dringlichkeits-Business-Need getrieben durch das SAP-Projekt. Das hat uns einfach eine Daseinsberechtigung und auch eine Schnelligkeit gegeben mit einem klaren Projektplan, mit Meilensteinen, was muss erreicht sein, also Vollständigkeit der Daten, Datenqualität, all diese Faktoren, die Organisation. Das ist die zweite Achse, also eine Dringlichkeit, Business Need, klarer Business Case auch dahinter. Was bedeutet es, wenn das nicht steht am Ende? Kosten, was steht dahinter? Der Organisationsansatz und ein Teil, denke ich, ist schon auch immer die klare Kommunikation mit jemandem, der einfach die, soll ich das sagen, die Fackel für dieses Thema in die Hand nimmt. Und das war in vielen Fällen natürlich ich, zu sagen, hey, das ist eins meiner Themen, das ist wichtig und wie kann ich diesen wirklich extrem abstrakten Bereich auch kommunikativ so übersetzen, dass die Kollegen das verstehen können. Weil Daten ist ja gerade so ein bisschen fuzzy manchmal, man kann sie nicht anfassen, es ist sehr IT-lastig, es hat eine Sprache, die super fancy ist, aber keiner versteht, so ein Stück weit. Und das sind auch Punkte, die wir mit dem Datenteam immer wieder aufgenommen haben, zu sagen, wir machen Daten nicht, weil es super Spaß macht, das macht's auch, sondern wir machen es, weil es nötig ist fürs Business, weil wir entweder Geld einsparen können oder Wert schaffen können. Und wir müssen auch eine Sprache sprechen, die die Organisation versteht. Und das ist nochmal auf Deutsch, Französisch, Englisch auch nochmal so eine Schwierigkeit. Also ich würde diese vier Ansätze sagen, wirklich eine offizielle Wichtigkeit geben, einen klaren Driver, Schmerzpunkt eigentlich, wenn ich das so sagen will, einen Plan für die Organisation und dann der ganze Kommunikationsteil mit jemandem, der halt auch wirklich einfach sagt, das ist jetzt meine Verantwortung und das nicht hin und her schiebt. Das hat man ja auch oft, dass die Themen so ein bisschen, keiner will die heiße Kartoffel.
Ja, genau, verteilte Verantwortung kann auch dann gut gar keine Verantwortung sein. Das ist, glaube ich, das, was du beschreibst. Jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht. Gibt es so ein paar Sachen, die du teilen kannst? Also jetzt gerade kommunikativ, gab es da Sachen, die super funktioniert haben oder habt ihr da eine bestimmte Linie? Ich hatte ja neulich zum Beispiel die Julia da von Wacker. Die haben zum Beispiel sich wirklich aus dem Marketing bedient, haben Farbschemen, Bilder, Sprachen etc. entwickelt, um das ganze Thema zu kommunizieren. Was habt ihr da so gemacht?
Wir haben uns viel auf diese Organisation gestützt, also auf diese sogenannten Early Adopters, die Data Champions. Wir haben eigentlich, sind wir wirklich durch die Organisation gegangen und haben geguckt, wo sind unsere Alliierten, wenn man so will, die das Thema verstehen, die Wichtigkeit kennen und die vor allen Dingen auch die Glaubwürdigkeit in ihren Bereichen haben. Weil die hast du natürlich in dem Moment, wenn du ein neues, auch wenn es kleines Zentralteam aufbaust, du hast noch nicht die Glaubwürdigkeit bei den Kollegen und Kolleginnen, die schon lange da sind. Du bist einfach neu im ersten Moment. Und da haben wir uns viel auf diese Organisation gestützt und über diesen Data Council dort auch kommuniziert in die jeweiligen Bereiche. Der zweite Teil war natürlich die formelle Kommunikation über Geschäftsleitung, Kader, an die Verantwortlichen, an die Teamleitungen. Und dort auch immer wieder die Organisation zu kommunizieren oder den Business Case zu sagen, hey, warum machen wir das eigentlich? Was tut uns weh, wenn wir es nicht tun? Warum ist das wichtig? Und für mich war ein Teil noch ein gewisser Pragmatismus. Also, dass wir wirklich reingegangen sind und jetzt nicht gesagt haben, wir brauchen jetzt 20 Leute zentral, damit das klappt, sondern dass wir uns auf die Kompetenzen gestützt haben, die wir haben und wenige Leute neu hatten, die neue Aufgaben übernehmen. Und damit ging auch, du hast vorhin die Data Stewards erwähnt, wir haben das Organisationsmodell auch extra nicht ganz so breit aufgestellt. Man könnte da noch zig Stewards definieren, die Funktion ist oft schlecht verstanden und dort haben wir einfach geschaut, was brauchen wir jetzt und allenfalls können wir immer noch mal nachdoppeln. Wir waren, würde ich sagen, nicht sehr marketingmäßig unterwegs, sondern sind dann eigentlich viel über die Fachleute still in die Organisation gegangen und haben eigentlich an der Basis gearbeitet.
Okay, sehr schön. Vielleicht kannst du auch teilen, was vielleicht nicht funktioniert hat. Davon kann man ja häufig auch was lernen. Also ja. Ideen, wo man gedenkt, das müsste eigentlich gut gehen. Am Ende tut es doch nicht. Gibt es da was?
Ja, also was ich grundsätzlich sehr herausfordernd finde, ist, die richtigen Leute zu finden, die dann auch bleiben. Gerade wenn ich in so einer Phase bin, die so einen sehr starken Aufbau von etwas bedingt in sehr kurzer Zeit. Da ist viel Druck dahinter, das ist noch nicht alles in geregelten Bahnen. dann muss man viel sich einen Überblick verschaffen, selber definieren, wie gehen wir jetzt weiter voran. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da lag unser Rekrutierungserfolg bei 50%. Und das ist nicht viel. Also es gibt sehr, sehr viele gute Leute auf dem Markt. Nicht alle sind aber die besten Personen für die jeweilige Organisationsphase. Also es gibt Leute, die sind hervorragend in etablierten Organisationen mit hohem Reifegrad. Wenn man jetzt schaut, wir sind von einem tiefen Reifegrad gekommen und arbeiten uns in den höheren Reifegrad rein. Das ist eine ganz andere Ausgangslage. Und da brauche ich manchmal weniger Spezialisten, sondern eher Leute, die in der Lage sind, halt den Weg zu legen in dem Bereich. Und das fand ich als große Herausforderung, das eine, wo ich sagen muss, ja, das hat auch nicht immer so gut funktioniert, weil wir haben nicht sofort die Endbesetzung gefunden. Und das beschäftigt mich auch bis heute, weil ich natürlich auch weiß, wir sind immer weiter in der Transformation. Wir kommen jetzt in eine Konsolidierungsphase, das ist wieder eine andere Phase. Also da die richtige Person am richtigen Ort zu haben, das war schon ein schwieriges Thema.
Du hast gerade Business Case erwähnt. Und das ist natürlich neben Governance auch gerade eins der ganz heißen Themen. Ne? Wie kann ich den Nutzen von Daten messen, kommunizieren? Du hast mehrfach durchblicken lassen, dass ihr offensichtlich darstellt, was passiert, wenn man die Daten nicht in Ordnung hat. Also sozusagen ja, die Gefahr darzustellen. Ist der Eindruck richtig? Oder vielleicht kannst du uns da nochmal einen Überblick geben. Wie messt ihr Erfolg? Wie kommuniziert ihr das?
Ja, also wir haben grundsätzlich, wir sind gestartet mit einem grundsätzlichen Business Case. Also warum müssen wir das tun? Was verlieren wir, wenn wir es nicht tun? Und wie du sagst, ist unglaublich schwierig zu messen. Das heißt, wir sind dort gestützt auf Benchstudien, Literatur gegangen. Wie viel verlieren Firmen im Grunde, wenn sie ihre Daten nicht in Ordnung haben? Vor der Komponente, dass man sich an sowas auch unglaublich schnell gewöhnt. Also diese Gewöhnung von Menschen und sagen, ich muss hier immer im täglichen um 9 Uhr immer was korrigieren, das geht wahnsinnig schnell. Und das sind ja alles Ressourcen, die gefressen werden. Und daraus haben wir Abschätzungen gemacht. Also zu sagen, was verlieren wir, was gewinnen wir, wenn wir es tun? Und dann wissen wir natürlich auch, dass wenn du mit so einem datenbasierten ERP arbeitest wie S4HANA, dann blockiert es einfach auch. Du kommst nicht weiter, wenn die Daten nicht richtig sind. Und das bedeutet Wartezeiten, das bedeutet allenfalls Ausfälle. Das heißt, hier wussten wir im Grunde, was das Risiko ist. Und zusätzlich haben wir es noch verlinkt auf unsere Firmen-KPI. Also zu sagen, zum Beispiel im Bereich Sicherheit, wo tragen wir dazu bei? Im Bereich Qualität, wir haben über die Allergene gesprochen. Aber das bleibt viel Abschätzung teilweise, sagen Plus, Minus. Und es ist ganz schwierig, das dann auch ganz konkret Klingeling in der Kasse zu haben. Weil das sind ganz oft unsichtbare Verluste, die sich über die Jahre installiert haben. Und was wir versuchen, wo wir jetzt noch dran sind, wirklich auch zu konsolidieren, sind Messungen von Datenqualität. Also Datenvollständigkeit geht relativ gut. Das kann man noch ganz gut messen, aber Datenqualität ist natürlich noch ein schwierigeres Thema.
Absolut. Und das wäre auch eine eigene Podcast-Folge wert.
Ich habe auch viel rumgefragt in der Daten-Community und merke immer wieder, das beschäftigt uns alle. Keiner hat so richtig die perfekte Lösung. Das ist auf der einen Seite schön, dass man nicht so allein, auf der anderen Seite ist es blöd, weil dann hätte ich gern die perfekte Lösung.
Absolut. Ja, vielleicht noch ein Blick nach vorne. Du hast gerade gesagt, ihr seid in eine neue Phase eingetreten, die Konsolidierungsphase. Würde mich interessieren, was bedeutet das? Was passiert da? Und dann vielleicht auch noch so ein bisschen, was hast du noch vor? Bei AI haben wir noch gar nicht gesprochen. Vielleicht spielt das ja eine Rolle. Lass uns doch ein bisschen teilhaben, wie es bei euch weitergeht.
Genau, wir sind eben diese Transformation ist nie zu Ende, das wissen wir. Wir sind aber jetzt nur mit dem neuen System live und sind in der Phase, dass wir jetzt wirklich konsolidieren und optimieren, dass wir dort auch schauen müssen, was für Datenfehler haben wir allenfalls noch, die wir jetzt beheben müssen. Wo gibt es noch Routinen, die wir besser aufbauen müssen, wo wir einfach sehen, das hat gut funktioniert. Aber da gibt es noch Luft nach oben. Also ich bin überzeugt, das Datenthema ist, das wird uns unendlich lange noch beschäftigen. Also das geht nicht einfach wieder weg. Das Ziel für mich ist, dass es wirklich ein Routinethema wird und dass wir dann bestimmte Projekte haben, bei denen wir wirklich sagen, hier schaffen wir nochmal extra Mehrwert. Also wenn ich das wirklich sagen soll, zeitmäßig aufgeteilt, was ich mit meinem Team diskutiert habe, ist 40% Routine, den Rest Routine ist Mehrwert fürs Business, ja, aber der Rest nochmal extra Mehrwert fürs Business im Sinne von Kostenvermeidung oder Wert schaffen. Das wäre so die Aufteilung, die ich hin möchte. Ich denke, wir haben noch ein Stück Konsolidierung mit mehr Routine vor uns. Was ich auch sehe, ist, wenn man aus so einer großen Projektphase rauskommt, mit ganz klaren Meilensteinen, ganz klarem Druck, dann fällt auch so ein kleiner Druckabfall, kommt danach so, indem das Tagesgeschäft ganz stark übergreift. Und das ist momentan, würde ich sagen, meine Herausforderung mit dem Team, dass wir dort den Schwung nicht verlieren. Vielleicht auch nochmal schauen müssen, nach der Projektphase gibt es Leute, die sagen, hey, ich bin eigentlich nicht mehr der oder die richtige Data Champion, ich habe jemand anders, der das machen sollte. Also dort gibt es jetzt so ein bisschen Bewegung, in der wir gucken müssen, wie können wir die Organisation weiter gut leben und welche Themen stehen im Fokus. Parallel dazu bin ich mit dem Team an der Entwicklung der Digital- und Datenstrategie 2030. Also was werden die Fokuspunkte und mit welchen Daten werden wir uns vornehmlich befassen? Das ist noch ein Projekt, was noch läuft, ist noch nicht abgeschlossen, aber Daten werden auch da ein ganz wichtiger Faktor sein, um bessere Entscheidungen zu treffen. Also ganz klar, better data, better decisions, das wird einer der Punkte sein. Und als produzierendes Unternehmen sind natürlich Bereiche wie Supply Chain, also alles um Produktion, Logistik und Finanzen einfach im Fokus für diese Themen. Das ist so der, was uns danach begleiten wird.
Ja, super. Katharina, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand, das war ein toller Überblick und eine tolle Reise, die ihr da unternommen habt unter deiner Leitung. Insofern herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Natürlich auch viel Erfolg, viel Glück auf der weiteren Reise. Und damit kann ich nur sagen, ganz herzlichen Dank und alles Gute für dich. Ciao.
Danke dir, Carsten. Tschüss.